Die Kriegsdrohungen und Vorbereitungen sind nicht zu übersehen. Und auch der Prophet Gottes hat es verkündet. Ein Kriegszug der Assyrer gegen das Reich Israel steht kurz bevor. Ein ganzes Volk und seine Führung kommt in Bedrängnis. Ein Volk, das unter dem besonderen Schutz seines Gottes steht, der es so oft geschützt hat, wiederholt auf wundersame Weise, immer wieder aus Notsituationen befreit hat, ein solches Volk weiß doch wohl, wohin es sich wenden kann, wenn so eine Situation kommt, wenn es dringend Hilfe braucht. Oder? Doch gerade diesem Gott und seiner Führung folgt man schon lange nicht mehr. Man will frei sein von Gottes Geboten in Politik und auch in der persönlichen Lebensführung. Man hat Gott nicht nötig. Man hat doch schließlich zu etwas gebracht. Man ist stolz auf das eigene Können, auf das Geschick in Diplomatie und Kriegsführung. Mit Problemen wird man selbst fertig. Und wenn es einmal eng wird, man hat starke Partner, Ägypten zum Beispiel, auf dessen Schutz die versprochene Division Kavallerie mit den berühmt starken Pferden, darauf kann man sich verlassen. Das ist etwas Handfestes, das ist kalkulierbar. Aber du, Jesaja, mit deinem Gott? Nein, sagt Gott, so kann es nicht gelingen. Komm doch mal runter und kehrt zu mir um. Das wäre eure Rettung. Im Stillsein und im Vertrauen auf meine Macht würdet ihr stark. Aber ihr verlasst euch ja lieber auf euch selber. Und nun lasse ich es so kommen, wie ihr es euch überlegt habt. Ihr sagt, auf unseren starken Pferden werden wir nur so dahinfliegen. Ich sage euch, ihr werdet nicht fliegen, ihr werdet fliehen. Ihr sagt, mit unseren Rennpferden werden wir sie jagen. Ich sage euch im Gegenteil, eure Verfolger werden euch überrennen. Es wird also so kommen, wie ihr es euch ausgedacht habt, nur genau umgekehrt. Das Vertrauen in eure eigene Macht, in politische Machtstrukturen und Beziehungen wird euch aufreiben, bis auf ein kleines, armseliges Häufchen. Euer Staat wird zerschlagen, das Volk kommt unter Fremdherrschaft und das ist das Ende. Und genau so ist es kurze Zeit später gekommen. Liebe Gemeinde, das ist ein Vorgang, der ist lange, lange her. Nun ist das interessant in der Bibel, dass uns die ja überliefert sind, auch diese Berichte aus sehr alten Zeiten, weil sie etwas mit unserem Glauben zu tun haben, sonst stünden die nicht in der Bibel. Und die Frage ist ja, ein solches Geschehen, was sich damals abgespielt hat, kurz vor der Zerschlagung des Nordreichs, ist das auf uns übertragbar? Oder was können wir daraus lernen? Ich glaube als erstes, Menschen leiden seit jeher, damals wie heute, an Selbstüberschätzung. Und oft genug führt das dann dazu, dass man vor dem Scherbenhaufen seines Lebens steht. In einem Lied heißt es, gut gemeint und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht. Und genau das ist das, womit wir immer wieder konfrontiert sind. Eigentlich eine relativ düstere Perspektive. Aber damals wie heute gilt, Gott gibt seine Menschen nicht auf. Das ist etwas, woran wir uns festhalten können. Das ist das, was Sascha eben den Geburtstagskindern zugesprochen hat. Gott gibt seine Menschen nicht auf, egal wie die Umstände scheinen. Wir müssen unser Leben nicht selbst bewältigen. Was für eine frohmachende Botschaft für Leute, die merken, dass sie es auch gerade mal so gar nicht können. Es gibt eine Alternative. Der große Gott selbst bietet uns seine Hilfe an. In äußerer Bedrängnis, so wie hier in diesem Text, aber auch bei inneren Nöten, in Beziehungskrisen. Seine Hilfe brauchen wir ganz persönlich auf unserem Lebensweg, in unseren Ehen, in unseren Familien, in der Erziehung der Kinder, aber auch in der Situation, wenn die Kinder das Haus verlassen, das Ehepaar wieder zueinander finden muss. Da brauchen wir seine Hilfe und das sind nur wenige Beispiele. Gott wirbt damals wie heute um unser Vertrauen. Er hat ein Interesse daran, dass unser Leben gelingt. Dazu hat er seinen Sohn gesandt, wie es in der Bibel heißt, uns zum Heil. Das heißt doch, dass wir wieder heil werden und auch heil bleiben. Das ist letztlich das, was wir nachher auch in dem Mahl feiern werden. Gott hat seinen Sohn gesandt, aber nicht, dass er im Tod bleibt, sondern dass seine Auferstehung dazu beiträgt, dass unser Leben ganz praktisch auch im Jahr 2021 ganz individuell, egal in welcher Situation du oder ich jetzt sind, heil wird, heil bleiben kann. Für diese persönliche Beziehung hat Gott alles getan. Fragen wir uns doch mal, ob das umgekehrt für uns auch gilt. Haben wir alles dazu beigetragen, dass diese persönliche Beziehung zu Gott gelingt? Oder reagieren wir wie die Menschen damals in unserem Predigtext? Ach, das mit dem Glauben. Lass mal stecken, Jesaja. Wisst ihr, was für mich der erschütterndste Satz in dem ganzen Bibeltext ist? Es ist aber auch gleichzeitig das Fazit der unzählbaren Versuche in der Menschheitsgeschichte, ohne Gott auszukommen. Das Heft des Handelns in die eigene Hand zu nehmen, sein eigener Herrgott zu sein. Und dieser Satz heißt, aber ihr habt nicht gewollt. Aber ihr habt nicht gewollt. Gottes Urteil ist klar und eindeutig. Wir Menschen unserer Zeit haben es ja nicht mehr so sehr mit absoluten Wahrheiten. Wir relativieren lieber, finden Entschuldigungen und Ausreden und letztlich haben wir das dann so hingedreht, wie wir es gerne hätten. Gott nicht. Gott hat gesagt, Alternative A, eure Reaktion, ihr habt nicht gewollt. Also wo liegt das Problem? Solange wir versuchen, in der Wahrheit Gottes uns irgendwie vorbeizumogeln, so lange sind wir noch auf der falschen Seite. Ein Leben mit Gott, ein Leben, das unter dem Strich gelingt, beginnt mit dem ehrlich gemeinten Satz, ja, Herr, ich will. Ich will meine Schuld, mein Versagen, meine Unzulänglichkeiten unter deine Vergebung bringen. Und mein Leben an deinen Zielen, an deinen Maßstäben ausrichten. Seht ihr, das meint Umkehr. Dadurch kommt unsere Seele zur Ruhe. Dann sind wir gerettet. Und das heißt dann nicht, dass jetzt plötzlich ein Leben beginnt, was sich von dem vorherigen groß unterscheidet. Auch als Christ gerät man in Krisen, singen wir. Das Leben hat weiterhin Höhen und Tiefen. Es gibt Situationen, in denen haben wir klare Perspektiven und in anderen zweifelnde Ungewissheit. Wir erleben Freude und Leid, aber trotzdem bekommt mein Leben jetzt Stabilität. Im Vertrauen auf Jesus, weil der das alles selbst erfahren und getragen hat. Der redet nicht wie jemand, der nichts sieht und nichts weiß, sondern wie jemand, der es selbst erlebt hat. Und in diesem Vertrauen bekomme ich Geduld. Dadurch ändert sich vielleicht mein Leben jetzt. Geduld mit meinen Mitmenschen, Geduld mit der Situation, Geduld mit mir selbst. Was ich zum Beispiel üben muss, ein Stück Gelassenheit zu leben, wenn man merkt, dass die Zipperlein des Alters mehr werden. Und dann sehe ich andere unter uns oder im Bekanntenkreis und dann denke ich mir, lieber Hans-Jürgen, du hast überhaupt keinen Grund zu jammern. Das sind ja Peanuts, was dich da beschäftigt. Wie gesagt, das muss ich lernen, da bin ich noch nicht fertig mit. Aber ich werde so, in diesem Vertrauen auf Gott, innerlich stärker. Ich werde verlässlicher, weil ich nicht verlassen werde. Weil dieser Jesus Christus mich nie verlassen wird. Ich erlebe plötzlich, wie ich Angriffen von außen nicht mehr meine eigene Stärke entgegensetzen muss, sondern erlebe, dass ich ein viel größeres Kraftfeld angeschlossen bin. Dass ich vor Sorgen und Problemen nicht mehr fliehen muss. Weder auf Rennpferden, noch in Abhängigkeiten, noch in Beziehungen. Sondern, dass ich sie mit Jesus teilen und angehen kann. Wir sind Menschen, die zum meisten jedenfalls, würde ich mal unterstellen, die ihr Leben gerne selbst in die Hand nehmen. Es planen, organisieren, ausführen und überwachen wollen. Der eine mehr, der andere weniger. Zu den mehr gehöre ich. Wir glauben und vertrauen als Christen zwar Gottes Führung, aber wie oft ist das nur Theorie? Und wie wenig Praxis. Überprüfen wir uns ruhig mal, nicht nur jetzt, schon in der kommenden Woche, selbstkritisch, wie das da so aussieht. Wisst ihr, das Versetzen von Bergen, zu dem wir laut Jesus im Glauben ja fähig wären, geschieht eben nicht durch eigene Kraft und sinnloses Schuften. Heißt im Umkehrschluss, wer glaubt, legt die Hände in den Schoß. Lasst mich's mal so sagen. Durchaus auch, wenn die Hände dabei zum Gebet gefaltet sind. Andererseits, wer im Gebet die anstehenden Dinge mit Gott bespricht, den lässt Gott nur in den seltensten Fällen auf der Couch sitzen oder in der Hängematte liegen. Er möchte, dass wir alle Möglichkeiten, alle Begabungen, die er uns geschenkt hat, einsetzen. Im Kraftfeld Gottes zu leben heißt, Hände falten und Ärmel hochkrempeln. Nicht entweder oder, sondern beides. Das heißt doch dann, Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, benutzen ihren Verstand, ihr Organisationsgeschick, ihr handwerkliches Geschick, ihre Emotionen und was sonst sie alles noch an Fähigkeiten haben, um den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, sie müssen sich auf diese eigenen Fähigkeiten nicht mehr verlassen. Im Laufe des Lebens merken wir, naja, die einen weniger, die anderen mehr, wie Kräfte abnehmen, Fähigkeiten verloren gehen, Motivationen sich ändern. Aber das vertrauenswürdige Fundament, was auch dann noch bleibt, heißt Jesus Christus, der Sohn des Schöpfers von Himmel und Erde. Und zudem eine persönliche Beziehung zu haben, was kann uns denn Besseres passieren? Gott wartet auf uns. Selbst im größten Leid, im totalen Versagen, so wie hier in der Begebenheit, wo sogar Gott das Scheitern des eigensinnigen Handels seines Volkes mit allen Konsequenzen zulässt, steht als Letztes und als Licht über all der Dunkelheit: Ich will euch gnädig sein. Ich will mich über euch erbarmen. Das ist mir übrigens aufgefallen, seitdem wir wieder die Präsenzgottesdienste haben, kommt fast in jedem Gottesdienst mal die Barmherzigkeit vor. Gott will sich über uns erbarmen. Nils Neumann hat das neulich so gesagt, das ist die Eigenschaft, die ein Vater gegenüber seinem Kind hat. Im positivsten Sinne. Oder es mal ganz persönlich ausgedrückt, sagt Gott: Ich hab dich lieb. Ich will für dich da sein. Ich meine es gut mit dir. Vertrau mir doch. Es gibt keine verfahrene Situation, aus der es mit Gott keinen Ausweg gäbe. Es gibt kein Scheitern, solange noch die Möglichkeit besteht, sich Gott zuzuwenden. Im Text gibt es zwei Alternativen, auf dieses Angebot Gottes zu reagieren. Die eine Alternative steht ganz am Anfang. Die habe ich schon genannt. Aber, und ich sage es jetzt mal persönlich, du hast ja nicht gewollt. Und die zweite Alternative steht zum Schluss. Wie glücklich sind alle, die auf seine Hilfe glaubend warten. Was von beiden Aussagen soll über meinem und deinem Leben stehen? Amen.